Herzlich willkommen zurück bei Jura und die Welt da draußen. Wie ihr vielleicht hören könnt, habe ich den letzten Ausläufer der Erkältungswelle mitgenommen und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich vielleicht so ein bisschen nach Kettenraucherin klinge heute. Mein Plan für die kommenden Folgen war, den Fokus auf das Thema Berufseinstieg zu legen und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast sich bereit erklärt hat, uns an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Ich spreche heute mit Julia von Werder, einer meiner smartesten Freundinnen und Legal Counsel bei der Bundesbank in Frankfurt. Hallo Jule.
Hallo, jetzt werde ich direkt rot zum Anfang.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich ein bisschen den Druck hier hochdrehe, wenn ich dich so anmoderiere, aber naja. Jule, ich würde sagen, wir starten direkt. Du bist ja ein sehr vielseitig interessierter Mensch. Du hast länger mit einer journalistischen Karriere geliebäugelt und hast auch in deiner juristischen Ausbildung dir ganz verschiedene Sachen angeguckt. So warst du zum Beispiel bei der BaFin und für deine eine Station auch an der Deutschen Botschaft in Washington. Und hast dich dann aber für den Berufseinstieg dazu entschieden, bei der amerikanischen Großkanzlei WilmerHale in Frankfurt anzufangen. Was waren denn da deine Beweggründe oder welche Fragen hast du dir gestellt, die zu dieser Entscheidung geführt haben?
Also du hast mir einen ganz guten Anknüpfungspunkt geliefert, weil ich vor dem Referendariat mir hätte vorstellen können, auch im öffentlichen Dienst im weitesten Sinne anzufangen. Und ich muss dann sagen, der Richterdienst oder die Staatsanwaltschaft waren dann während des Referendariats ziemlich schnell raus, weil als Berufseinsteiger finde ich es nicht so super attraktiv von den Umständen oder von den den Konditionen, die man hat, jetzt nicht mal finanziell, sondern einfach von der Art der Arbeit, die man dann sollte man jetzt nicht in der Strafkammer zum Beispiel landen, eher alleine ausübt. Und ich habe schon immer die Teamarbeit geschätzt. Und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, das ist ja dann schon ein Punkt, in dem man sich auch für sehr viele Jahre entscheidet. Deswegen war das direkt raus. Und dann war ich ja, wie gesagt, bei der Deutschen Botschaft. Ich konnte mir das AA immer, also das Auswärtige Amt, immer vorstellen als Karriere. Und dann auch bei der BaFin. Und da hatte ich dann aber ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass der Hauptvorteil dieser Tätigkeiten immer so beschrieben wurde, dass man nicht mit so großer Arbeitsbelastung zu kämpfen hat. Und und irgendwie habe ich mich dann doch erstmal dagegen entschieden. Und die Kanzlei WilmerHale kannte ich schon aus einem Praktikum während des Studiums. Mein späterer Chef war dann an der Uni Passau mein Professor. Der hat eine Vorlesung zum Vergaberecht gehalten, die auch super interessant war. Und er hat natürlich auch sehr lebendig aus der Praxis sprechen können. Zudem hatte er damals ein sehr interessantes Mandat. Er hat die EZB vor dem EuGH vertreten in dem Grauweiler-Fall, der vielleicht einigen bekannt sein könnte als der Fall, bei dem das Bundesverfassungsgericht auch erstmal dem EuGH vorgelegt hat. Und der so der erste Fall dieser ganzen Staatsanleihenkäufefälle war. Und das hat mich damals total interessiert. Und das Praktikum war dann auch super interessant dort. Und ich konnte schon mitarbeiten und ich wurde wirklich integriert. Und die ganzen Anwälte waren auch einfach sehr nahbar und zugewandt. Also anders, als ich es vielleicht erwartet hätte. Und mit Großkanzlei konnte ich vorher übrigens sowieso nichts anfangen. Und ja, und dieser Kontakt, der ist einfach immer geblieben während meines ganzen Studiums und Referendariats. Und und dann habe ich dann, nachdem ich diese beiden Erfahrungen im öffentlichen Dienst hatte, entschieden, dass ich dann, wenn ich damit schon liebäugle, mit dieser Tätigkeit als Großkanzleianwältin, das lieber jetzt als nie mache und dass man ja sozusagen von der Arbeitsbelastung immer noch runterfahren kann, aber dass so der Berufseinstieg dann der geeignete Zeitpunkt ist, um so eine Karriere dann vielleicht anzugehen. Genau.
Okay, kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, in welchem Rechtsgebiet du da tätig warst? Also ich habe jetzt Vergaberecht gehört, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das so ein bisschen so eine Schnittstellengeschichte, oder?
Also ehrlich gesagt wäre es einfacher zu erklären, in welchem Rechtsgebiet ich nicht tätig war, weil das habe ich auch am Anfang dort immer kommuniziert, dass ich gerne breit aufgestellt bin am Anfang, weil ich noch nicht so ganz mich entschieden hatte für ein spezielles Rechtsgebiet. Und das Team in Frankfurt und Berlin von WilmerHale ist relativ klein. Also das sind insgesamt so, ich würde sagen, 30 Anwälte und Anwältinnen, die dort arbeiten und die aber natürlich einen Überbau in den USA haben. Also Wilma Hellen in den USA ist eine sehr große Kanzlei und auch sowieso sehr US-amerikanisch geprägt. Und genau, und das hat irgendwie zur Folge, dass das Team in Deutschland zum einen auch Fälle aus den USA übernimmt, mitarbeitet, wenn es da Schnittstellen gibt. Und zum anderen gibt es aber auch noch irgendwie eine breite Zuständigkeit in Deutschland. Und mir hat das total viel Spaß gemacht. Also ich habe M&A und Unternehmensrecht tatsächlich gemacht, Gesellschaftsrecht. Ich war an einem Compliance-Mandat beteiligt, das ist auch öffentlich. Da ging es um interne Untersuchungen bei BMW, die von der SEC in den USA angeregt worden sind, sagen wir es mal schön formuliert. Und und da waren wir natürlich auch eng beteiligt hier in Deutschland, weil nun mal das Unternehmen auch in Deutschland einen wichtigen Standpunkt hat. Und genau, und dann habe ich aber auch Litigation gemacht. Ich habe europäisches Verwaltungsrecht gemacht, Kartellrecht. Also es war wirklich eine Bandbreite von Dingen. Und das, was mich besonders interessiert hat während meiner Zeit dort, waren Fälle vor dem EuG und dem EuGH, wo wir das Single Resolution Board oder den einheitlichen Abwicklungsausschuss vertreten haben. Das hinterher auch noch vor die große Kammer des EuGH gegangen und das war schon super interessant und waren auch immer alles neue europäische Rechtsfragen, die wir dann so im Team erarbeitet haben und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja, das klingt auf jeden Fall super vielfältig. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Ja.
Wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, weil ich ja gerade auch vor dem Berufseinstieg stehe und mir ähnliche Fragen gestellt habe. Ich glaube, für mich hat sich's ähnlich dargestellt wie für dich. Du hast damals zu mir gemeint, dass diese Arbeit in der Großkanzlei für dich auch so ein bisschen die Gelegenheit war, auszutesten, was du stemmen kannst und so die eigenen Grenzen auch mal zu pushen. Ich muss sagen, ich habe mich ja dagegen entschieden. Für mich war es dann eher so, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich brauche das nicht. Wem würdest du das denn empfehlen, dass man sagt, ich finde es für dich einen guten Start, zuerst mal in die Großkanzlei zu gehen?
Also ich würde es jedem empfehlen, der da ernsthaft mit dem Gedanken spielt. Also ich kenne viele, auch gerade Frauen, die in meinem Umfeld, die lange überlegt haben, ob sie nicht irgendwie eine Karriere starten in einem familienfreundlichen Beruf. Und das finde ich immer schade, weil ich mir denke, wenn man das ausprobieren will, dann doch zum Berufseinstieg. Und man hat ja nicht viel zu verlieren. Man muss dann halt einfach nur, falls es nicht das Richtige für einen ist oder man die Arbeitsbelastung einfach nicht stemmen kann oder möchte, dann irgendwann auch das sich eingestehen, würde ich sagen. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der da ernsthaft mit dem Gedanken spielt. Und bei manchen Themen ist es leider so, dass das natürlich dann auch die interessantesten Mandate dann sind, die man da übernehmen kann. Und man ist natürlich sehr nah dran am Geschehen. Das geht natürlich dann auch mit mehr Arbeitsbelastung als jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit einher. Aber ich würde sagen, mich hat es auch souverän gemacht im Umgang mit Stress oder mit irgendwie neuen Herausforderungen. Ich habe da sehr, sehr viel in ganz kurzer Zeit gelernt und ich glaube halt, die Lernkurve wäre fast nirgendwo so steil gewesen wie dort. Deswegen will ich es auch im Nachhinein nicht missen.
Das ist ein guter Punkt, um einzuhaken. Also du hast ja gerade schon erzählt, dass du deinen ersten Arbeitgeber aus einem Praktikum kanntest. Inwiefern würdest du denn sagen, hat sich der Schritt, also vom Praktikant ist wahrscheinlich ein bisschen weiter als zu Associate, aber oft sagen ja viele, ich war da schon Referendarin und dann ging es los als Anwältin. Was war da der wesentliche Unterschied? Was hat dich vielleicht überrascht oder besonders gefordert, als du dann dort so richtig eingestiegen bist?
Also am meisten hat mich gefordert, dass man als Praktikantin sowieso, aber auch als Referendarin oder wissenschaftliche Mitarbeiterin ja doch oft die Zeit hat, sich auf ein Thema, mit einem Thema länger zu beschäftigen und auf ein Thema zu fokussieren. Und das macht ja auch dann Spaß, wenn man sich da so richtig reinfuchsen kann. Und in der Anwalts- oder Anwältinnentätigkeit ist es einfach so, dass man ja immer mehrere Bälle in der Luft halten muss und man eben nicht die Möglichkeit hat, dann sich auf eine Sache zu fokussieren und die erstmal in Ruhe zu bearbeiten und man teilweise ja auch dann unternehmerisch denken muss und es gibt gewisse Prozesse, die ergeben sich erst im Laufe der Zeit und man kann noch nicht ganz sicher sagen, mit was für einem Sachverhalt man arbeitet und muss erstmal den Sachverhalt ermitteln und kann dann nicht schon eine identifizierte Rechtsfrage einfach mal in Ruhe durchsubsumieren. Und ja, ich glaube, das fällt manchen Leuten vielleicht auch noch leichter. Ich war schon immer eher so kreativ in der Herangehensweise. Manche Leute würden sagen chaotisch, aber das würde ich natürlich von mir weisen. Ja, und genau, und da hat es schon einige Zeit gebraucht, bis ich da so drin war und irgendwie das Gefühl hatte, ich bin Herr meiner ganzen Aufgaben oder Herrin meiner ganzen Aufgaben. Genau, aber das war so die größte Herausforderung, würde ich sagen, die man da hat.
Ich hätte jetzt vielleicht auch gedacht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Anwältin geworden, glaube ich auch, dass man das erste Mal vielleicht eigenständig auch mit der Mandantschaft Kontakt haben muss. Das ist ja dann, so wie ich gehört habe, teilweise auch so ein bisschen Babysitting, je nachdem, worum es da geht. Wie hast du das so empfunden?
Ja, also das war tatsächlich auch, das ist auch auf jeden Fall eine gute Herausforderung für den Beginn. Ich war ja, wie gesagt, bei Wilma Hell war ich vielleicht schon früher mit mehr Verantwortung betraut, als man vielleicht in anderen Kanzleien betraut wird. Klar, da ist man auch immer dann geführt und kann immer Rückfragen stellen, aber es war tatsächlich so, dass ich, glaube ich, in der ersten Woche gleich Mandantenkontakt hatte und Aufgaben erfüllt habe, die ich dann auch direkt mit dem Mandanten besprochen habe. Und ja, und das ist halt eher von der Herangehensweise, wie du schon sagst, wie man mit Mandanten spricht, auch man muss immer irgendwie den Erwartungshorizont bedenken. Ist das jetzt jemand, der in einer Rechtsabteilung in einem größeren Unternehmen arbeitet? Oder was wir eben auch hatten, ist es jemand vielleicht im öffentlichen Dienst? Und da ist jemand vielleicht, hat überhaupt keinen juristischen Hintergrund. Und da muss man sich dann irgendwie drauf einstellen und dementsprechend auch erklären und aufarbeiten. Aber das hat auch den Reiz der Tätigkeit auf jeden Fall ausgemacht, dass man da so unterschiedliche Aufgaben und Adressaten hatte einfach, mit denen man gesprochen hat. Aber klar, also das erste Mal, als ich mit einem Mandanten gesprochen habe, da habe ich, glaube ich, nicht mehr erwartet, dass jemand meine Telefonnummer hat. Das war auf jeden Fall aufregend, aber diese Souveränität, die gewinnt man eigentlich dann sehr schnell.
Ja, spannend. Ich würde aber auch ganz gerne über deinen aktuellen Job reden. Der ist ja vielleicht nicht so vielen Leuten geläufig. Du bist seit letztem Jahr bei der Bundesbank in Frankfurt. Das ist ja eine Behörde, ne? Da ja, habe ich recht. Also, okay, ja, alles klar.
Also in Deutschland auf jeden Fall, ja.
Okay, wenn wir an die Bundesbank denken, fällt mir als erstes die Frage ein, wir haben ja den Euro in Deutschland und wenn da geldpolitische Themen relevant werden, geht es ja meistens um die EZB, also Stichwort Leitzins im Moment. Welche Daseinsberechtigung oder Funktion hat denn dann noch eine Bundesbank, wenn wir doch eigentlich in einem Eurosystem sind?
Ja, das ist so eine gute Frage, weil die habe ich mir am Anfang auch gestellt, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, mich bei der Bundesbank zu bewerben. Und ich habe tatsächlich irgendwie unterschätzt, dass das Eurosystem nun mal auch alle Nationalbanken umfasst. Also es ist die EZB, aber auch alle Nationalbanken in den unterschiedlichen Eurosystemländern. Und als solches Eurosystem werden eben auch die EZB-Ratsentscheidungen, die dann zu den unterschiedlichsten Themen und natürlich am wichtigsten zu der Geldpolitik getroffen werden, einfach in Abstimmung mit allen Nationalbanken getroffen. Das heißt, ich bin jetzt im Zentralbereich Recht, also praktisch in der Rechtsabteilung der Bundesbank. Und dort bereiten wir dann vor allen Dingen juristisch relevante Aspekte dieser Entscheidungen vor. Aber es ist dann tatsächlich so, dass alle Nationalbanken zusammen mit der EZB in verschiedenen Komitees arbeiten, in denen dann die unterschiedlichen Aspekte einfach beleuchtet werden, abgestimmt werden und man dann als Bundesbank zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie um einen Vertragsschluss geht und der unter den verschiedenen Nationalbanken mit der EZB stattfindet, dann werden diese Verträge eben beleuchtet, auch vor allen Dingen natürlich aus nationaler Rechtssicht. Das ist ja auch immer herausfordernd, dass man diese unterschiedlichen Rechtssysteme einfach hat. Und genau, die werden dann eng abgestimmt. Also man hat da eigentlich bei fast jeder Entscheidung mitzureden, jetzt nicht zwingend in der Rechtsabteilung, aber irgendwer in der Bundesbank. Und das macht es wahnsinnig spannend, weil man gleichzeitig das europäische Recht als auch das nationale Recht im Blick behalten muss und sich natürlich auch so ein bisschen darauf einstellen muss, dass Dinge auch manchmal geprägt sind von anderen Rechtssystemen und sich darauf einstellen. Und und das hätte ich nie gedacht, dass, also genau wie auf das, was deine Frage sozusagen fokussiert war, dass man tatsächlich mit allen wichtigen Entscheidungen in Berührung kommt.
Also ich als Laie, ich bin ja gar nicht in diesem Rechtsbereich drin, wenn ich ehrlich bin. Kannst du mal ein bisschen ein Beispiel machen, was das für Themen sind, die man bei der Bundesbank dann so bearbeitet?
Ja, also ich kann ja einfach mein Beispiel nehmen. Ich habe im Juli letzten Jahres angefangen und bin Teil des Teams Zahlungsverkehr. Und da geht es eben um die Bereitstellung der Zahlungsverkehr-Infrastruktur für die Kreditinstitute in den, im Eurosystem. Also wir sind praktisch sehr operativ tätig am Markt. Da gibt es natürlich Verträge, die im Hintergrund stehen, die die Bereitstellung dieser Infrastruktur regeln. Also dann gibt es zusätzlich noch die Bundesbank als eine der in dem Fall vier Zentralbanken, die auch im Hintergrund noch mehr bereitstellen auf der Ebene der sozusagen IT-Infrastruktur letztendlich auch. Und das sind alles ja Rechtsbeziehungen, die geregelt werden müssen. Und das andere Beispiel wäre der digitale Euro. Das mache ich seit kurzem als Aufgabengebiet. Und genau, da geht es halt, also da sind wir ja noch in der Untersuchungsphase bis jetzt Herbst 2023. Also es ist ja noch nicht offiziell klar, ob es einen digitalen Euro geben wird oder nicht. Aber diese ganzen Überlegungen, die im Vorfeld stattfinden, wie dieser digitale Euro aussehen könnte, daraus entwickelt sich sozusagen erstens für das digitale Zeitalter fit machen wollen mit dem digitalen Euro.
Oh, da müssen wir ein Päuschen machen. Ich hätte noch eine Frage dazu, inwiefern sich dein neuer Job bei der Bundesbank denn von deiner Anwältinnen-Tätigkeit unterscheidet. Also Behörde und Großkanzlei sind ja vielleicht so etwas unterschiedlichere Ökosysteme. Wo siehst du denn da die wesentlichen Unterschiede?
Also der wesentlichste Unterschied ist bestimmt, dass man in seiner Rolle als Anwältin ist man einfach Dienstleisterin und die sozusagen lebt und arbeitet mit den Wünschen der Mandanten und Mandantinnen. Und es hat natürlich auch sehr viel mit unternehmerischem Denken zu tun, dass man eben seine Rechtsberatung auch so fokussiert, dass sie letztendlich dann den Mandanten und Mandantinnen in ihrem tatsächlichen Problem was bringt. Und und von der Interessenslage in der Bundesbank ist es natürlich darauf gerichtet, einfach, also ich meine, in gewisser Weise kann man wahrscheinlich auch sagen, dass man dann Anwältin der Interessen, der deutschen Interessen auch dann der Bundesbank, aber es ist dann natürlich schon mehr darauf gerichtet, einfach eine Rechtsberatung zu liefern, um eben die Aufgaben und Kompetenzen, die die Bundesbank hat, zu erfüllen, was so ein bisschen anders ist vom Fokus. Und mit der Tätigkeit als Anwältin und sozusagen dem Dienstleistungscharakter geht natürlich auch einher, dass man sich dem stark unterordnet und dann auch, wenn es mal gefragt ist, dann auch mal arbeitsintensivere Zeiten kommen. Was bei der Bundesbank natürlich stetiger ist von der Arbeitsbelastung und auch natürlich viel planbarer. Also es gab während meiner Zeit bei Wimmer-Hell eigentlich auch wenige Gelegenheiten, in denen ich jetzt im Urlaub zum Beispiel irgendwie mal was hätte machen sollen. Und da wurde schon sehr viel Wert drauf gelegt. Aber bei der Bundesbank ist es einfach so, dass man, gerade wenn man aus so einer Großkanzlei kommt, nochmal ermahnt wird, dass man auch im Urlaub Urlaub macht und das zur Erholung dient und man da jetzt nicht irgendwie noch Mails checkt, was natürlich sehr angenehm ist, weil es einfach sehr so die eigenen Bedürfnisse auch abholt. Und sonst muss ich sagen, ich habe ja auch vorher gesagt, dass sozusagen in der Deutschen Botschaft und oder vor allen Dingen in der BaFin jetzt nur meine ganz persönliche Zeit in der im Referendariat mich jetzt zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht wahnsinnig so begeistert hat, dass ich da angefangen hätte. Aber Bei der Bundesbank war ich wirklich wahnsinnig positiv überrascht, wie gut und motiviert und das Arbeitsklima ist und wie viel Spaß es irgendwie macht, auch mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Und da ist jeder bereit zu helfen. Und wir besprechen Rechtsfragen auch teilweise in einem größeren Team von Leuten, wenn wir sozusagen denken, dass Brainstorming jetzt irgendwie sehr hilfreich wäre. Und was man auch sagen muss, ist, dass in der Bundesbank einfach sehr viele Leute von Großkanzleien kommen, die dann quer einsteigen. Und das, ja, finde ich, ist dem Klima auch wirklich zuträglich. Also ich kann wirklich gar nicht sagen, dass es so ein typisches, oder als Behörde verschrienes Arbeitsklima ist, sondern das ist wirklich super angenehm und viel positiver, als ich mir das vorgestellt hatte. Und man muss sagen, die Bundesbank ist einfach wahnsinnig familienfreundlich in dem Sinne, dass die Flexibilität entgegengebracht wird, die man braucht, um irgendwie seine familiären Bedürfnisse zu regeln. Also ich habe jetzt beispielsweise einen Sohn, es gibt eine betriebseigene Kita der Bundesbank auf dem Bundesbankgelände, wo er einen Platz bekommen hat. Und das ist ja einfach eine wahnsinnige Organisationserleichterung, gerade wenn man hier mit befreundeten Juristinnen spricht und Juristen, die halt vor dem gleichen Problem stellen und einfach teilweise gar keinen Kita-Platz finden. Und ja, dass er einfach eine Belastung ist für die Planungssicherheit.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es viel wert ist. Jule, jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt. Hättest du vielleicht noch ein berufliches Highlight für uns, wo du sagst, das war so deine persönliche Sternstunde seit dem Berufseinstieg?
Also ich muss sagen, das ist wäre wahrscheinlich schon noch in der Wilmer-Hell-Zeit. Ich habe ja auch bei der Bundesbank erst letzten Juli angefangen. Und da war in diesem SRB-Umfeld, wie schon beschrieben, also in diesem Single Resolution Board Mandaten, gab es eben einen Fall, der vor dem EuGH, vor der Großen Kammer verhandelt wurde und zu dem ich dann auch nach Luxemburg mit Kollegen gefahren bin, also zu der Verhandlung. Und das war schon super spannend, weil man sich dann länger ja auch mit diesen Themen beschäftigt hat und versucht hat, diese Rechtsprobleme zu lösen. Und das sind ja dann meistens Dinge, die halt einfach noch nicht vor Gericht waren. Und da halt vor dieser großen Kammer zu sitzen mit irgendwie 15 Richter und Richterinnen aus der EU, das war schon irgendwie spannend. Und auch die Vorbereitung dann mit der Europäischen Kommission und dem Single Resolution Board und diese ganzen Diskussionsrunden, nenne ich sie jetzt mal, das war schon vielleicht mein Highlight bisher.
Das klingt auf jeden Fall mächtig. Ja, ich komme ja oft in den Genuss deiner guten Ratschläge, aber die möchte ich natürlich auch nicht für mich behalten. Hast du denn vielleicht Tipps für BerufseinsteigerInnen, wenn die jetzt demnächst loslegen? Was würdest du denen denn empfehlen, so aus dem Rückspiegel?
Also, ich würde was empfehlen, was eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so dem Zeitgeist entspricht. Ich denke auch manchmal noch, ich bin 20 und werde dann immer noch ab und zu mal daran erinnert, dass das leider nicht mehr der Fall ist. Aber ich muss sagen, ich für meinen persönlichen Berufseinstieg habe mir gedacht, ich will am Anfang Gas geben, also plakativ gesprochen. Ich habe ja jetzt auch eine andere familiäre Situation. Mein Sohn ist geboren und dann ist man sowieso früh genug ja noch konfrontiert mit Planung, wie man das eine und das andere irgendwie in Einklang bringt. Und ich fand es einfach gut für den Berufseinstieg, was zu wählen, wo ich gedacht habe, das wäre das, was mich am meisten fordert, sowohl zeitlich auch als auch irgendwie ja so von der persönlichen Comfort-Zone. Und habe das eben gewählt und das würde ich irgendwie auch allen anderen raten. Also wie eben auch schon gesagt, ich habe damals auch natürlich überlegt, ob das eine kluge Entscheidung ist für immer. Und ich würde halt einfach allen Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen sagen, man muss ja nicht für sein ganzes Leben planen, den Berufseinstieg, sondern man fängt mit was an und dann ergeben sich die Dinge und es gibt Phasen im Leben, wo man eben anderen Dingen irgendwie den vorzugeben muss. Und dann gibt es auch wieder Phasen, in denen man sich irgendwie beruflich ausleben kann. Aber der Berufseinstieg ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um wirklich die Dinge zu machen, die einem Spaß machen, die einen fordern, und nicht vielleicht schon für in 10 Jahren im Voraus zu planen.
Ein guter Rat, den ich auch beherzigt habe. Ich finde, man überfrachtet diese Entscheidung dann auch manchmal so ein bisschen. Und ich glaube, es hilft sicher, das einfach zu entstressen und zu sagen, ich entscheide jetzt mal für jetzt. Und dann sind wir alle so gut ausgebildet, dass man sich auch umorientieren kann. Ja, jetzt machen wir so einen kleinen Themenwechsel. Und zwar, Jule, du warst im Studium Stipendiatin bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ich habe schon von dir und von anderen so ein bisschen neidisch mitbekommen, was für ein tolles Netzwerk das auch im Nachgang ist und welche Möglichkeiten sich da so eröffnen. Jetzt glaube ich aber, dass viele Leute, gerade wenn die aus Nicht-Akademiker-Haushalten kommen, oft so ein bisschen Hemmungen haben, sich dort zu bewerben und sich vorzustellen. Kannst du so ein bisschen erzählen, was deine Erfahrungen aus der KAS sind und vor allem auch, wie man da hinkommt und das Bewerbungsverfahren abläuft?
Ja, gerne. Also ich muss dazu sagen, ich habe das auch praktisch nicht aus meinem zumindest Halb-Akademiker-Haushalt mitgenommen, sondern bei mir war es damals tatsächlich meine Lehrerin, die mich in Sozialwissenschaften unterrichtet hat, und die hat mich aktiv darauf angesprochen, ob das was für mich wäre. Und die hat dann auch mir die ganzen Empfehlungsschreiben geschrieben und mich da motiviert, dass ich da dranbleibe. Das auch schon mal zum Anfang. Also ich habe mich da beworben und dann wurde ich zurückgestellt. Also mir wurde gesagt, dass sie mein Potenzial sehen, aber sie gerne noch sehen wollen, wie ich so in das Jurastudium komme, bevor sie mich aufnehmen oder ablehnen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon gedacht, das ist praktisch eine bessere Absage, also vielleicht auch ein bisschen ein Frauenproblem. Und habe dann das eigentlich schon aufgeben wollen, und dann hat mich ein guter Freund motiviert, da dran zu bleiben. Also das ist schon mal der erste Punkt, dass man vielleicht da einfach den Mut hat, sich zu bewerben und nicht denkt, dass man irgendwie der schlauste Mensch der Welt sein muss, um Stipendiatin zu werden, sondern dass andere Leute auch nur mit Wasser kochen. Und das Bewerbungsverfahren lief dann zumindest damals so, dass es eben ich habe einen Lebenslauf geschrieben und Empfehlungsschreiben eingereicht und so die Eckdaten bereitgestellt. Und dann habe ich, wie gesagt, erstmal diese Rückstellung bekommen, und dann wurde ich ein halbes Jahr später aber mit einem weiteren Empfehlungsschreiben von meinem Juraprof eingeladen, und dann gab es ein Auswahlwochenende damals im Rheinland, und das bestand dann aus verschiedenen Tests, die sich jetzt aber auch wirklich schlimmer anhören, als es tatsächlich war. Also das ist, glaube ich, so für verschiedene Assessment Center, wie du sie ja jetzt auch gerade gemacht hast, auch gang und gäbe. Ich habe dann ein Fragebogen mit verschiedenen Fragen, die jetzt so auf die Allgemeinbildung zielten. Welches Ereignis sich jetzt irgendwie gerade gejährt hat, oder Personen aus der Zeitgeschichte, die man irgendwie identifizieren sollte. Dann gab es eine Diskussionsrunde, bei der man ein Thema bekommen hat, zu dem man dann einen Vortrag vorbereiten sollte und eben anschließend darüber diskutieren sollte. Man musste ein Essay schreiben zu einem bestimmten Thema. Das war witzigerweise damals schon die Finanz- und Bankenkrise 2008. Also als hätte ich es gewusst, dass ich irgendwann mal bei der Bundesbank lande. Und und dann gab es noch das klassische Auswahlgespräch mit drei unterschiedlichen Auswählenden, das man noch geführt hat, wo es so um den Lebenslauf ging, aber auch so kritisch hinterfragt wurde, welche Daten man da im Lebenslauf hat. Das war es eigentlich. Und dann entscheidet sich danach eben, ob es klappt oder nicht. Und ich muss auch dazu sagen, es sind auch Leute damals nicht genommen worden, was für mich dann total nicht nachvollziehbar war. Man darf sich einfach nicht entmutigen lassen, finde ich. Das natürlich hat auch immer was mit Glück zu tun und mit den Leuten, die man da hat, die einen bewerten. Aber es ist auf jeden Fall eine vertane Chance, sich nicht zu bewerben. Und was ich noch sagen kann, also bei der Konrad-Adenauer-Stiftung war es auch damals so, dass die jetzt nicht nur Leute, die schon wahnsinnig etabliert im Parteigeschehen waren, genommen haben, sondern dass es so mehr darum ging, ob man die Prägung und die Werte der jeweiligen Stiftung dann vertritt und sich da wohlfühlt. Genau, und deswegen sozusagen mehrfach Bewerbungen vom linken bis zum rechten politischen Spektrum in den Stiftungen nicht so gerne gesehen waren, aber was sich ja irgendwie auch aus der Logik ergibt, dass man genau, dass man da einfach ja vielleicht noch bei SPD und CDU oder bei den großen Parteien, aber dass man jetzt nicht alle Werte gleichzeitig vertreten kann.
Ja, vielen Dank für deine Tipps und Tricks zum Thema Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich glaube, grundsätzlich kann man immer die Empfehlung mitnehmen, auch für den Berufseinstieg, dass man es einfach mal probieren sollte und auch mutig sein darf. Und wenn es nicht klappt, ist das auch in Ordnung. Dieses sich nicht selber schon die Absage erteilen, bevor man es probiert hat. Und ich sehe jetzt, dass wir leider schon ziemlich am Ende unserer Podcast-Zeit angekommen sind. Deswegen danke ich dir an dieser Stelle ganz herzlich, Jule, dass du dabei warst und uns einen Einblick gegeben hast in deine ersten Berufsjahre. Und ja, für euch als Hörer und Hörerinnen gilt natürlich wie immer, meldet euch, wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt und bewertet uns gerne auf den einschlägigen Streamingdiensten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.